Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich.
Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist.
Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite auch nochmal. Das ist ein weiter Weg hier, von da vorne hin bis hier vorne, von da hinten bis hier vorne. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute einen Text euch vorstellen kann, der vielleicht etwas ungewöhnlich ist in dem Zusammenhang mit dem Thema, das ich ansprechen möchte. Und zwar steht der Text in Josua 1 und den will ich gleich lesen. Aber zuvor noch ein anderes oder ein Hinweis auf das, was ich gerne behandeln möchte. Ich weiß nicht, kennt ihr Bulnke Hüllen? Du darfst jetzt mal nicht mitmachen. Bulnke Hüllen. Bulnke Hüllen ist ein Stadtteil Gelsenkirchens. Und ich habe jetzt den Sträter gehört, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sträter, das ist der mit der Mütze. Der hat gesagt, also es gibt Begriffe, es gibt Worte, weiß kein Mensch, was sie bedeuten. Bulnke Hüllen. Also ich weiß gar nicht, was Bulnke Hüllen bedeutet. Keine Ahnung. Was Bischofen bedeutet, das hört man im Wort noch, also Bischof ist ja da drin, aber Bulnke Hüllen, Günther Räh, das ist auch so ein, also gibt so bestimmte Worte, da weiß man eben nicht, wo die herkommen. Also ich komme aus Bulnke Hüllen. Mir fiel das auf, deshalb, weil wir oft auch aus der Bibel und im Zusammenhang mit Glaubensweg und so weiter über Dinge reden, die wir vielleicht gar nicht so richtig zuordnen können. Und in letzter Zeit ist mir deutlich geworden, dass mit dem Wort Segen, also nicht sägen, sondern Segen. Was ist Segen eigentlich? Was bedeutet das für uns? Ich segne dich oder wir lassen uns segnen. Zu besonderen Anlässen macht man das in aller Regel, dass man segnet. Aber was ist das eigentlich, Segen? Und da möchte ich uns ein wenig einführen anhand dieses Textes aus Josua 1. Ich lese den Text von Vers 1 an. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon an, bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das ist ein berühmtes Wort eigentlich, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht ab davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Da kommt das Wort Segen gar nicht vor in diesem Abschnitt, aber es geht um den Segen in diesem Teil, der, wie wir sehen werden, von ganz besonderer Bedeutung ist. Der Segen. Wenn wir diesen Text einmal, ich sage jetzt mal auf analysieren, auseinandernehmen, zerlegen in bestimmte Einzelteile, dann werden wir merken, dass er, obwohl er schon so alt ist und zum Volk Israel geredet wurde oder zum Josua geredet wurde, uns was zu sagen hat. Da war also der Mose abgetreten, der war gestorben und jetzt war der Josua der neue Führer dieses Volkes. Wer schon mal in Israel war, der weiß, dass das kaum vorstellbar ist, dass dann Hunderttausende von Menschen, vielleicht Millionen von Menschen, standen, vor dem Jordan standen und da nicht rüberkamen. Und jetzt sollte es gehen in das Land, das ihnen versprochen worden war. Jeden Ort, auf den ihr eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Eine Zusage, die unwahrscheinlich wichtig ist und die uns eigentlich vielleicht dahin führt, dass wir mal überlegen, wo kommen wir eigentlich her? Wo kam das Volk her? Es kam aus der Gefangenschaft. Es war dann 40 Jahre in dieser Wüste unterwegs gewesen, kam nicht an dort an, wo sie eigentlich hin wollten. Ich weiß nicht, wem es so ähnlich ergangen ist wie mir persönlich, dass ich manchmal unterwegs war, auch im Glauben unterwegs war und nicht dort angekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte. Wachsen im Glauben, wollte gläubig sein, wollte meinen Weg gehen als Christ und dann war es doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wo kamen wir her? Es gibt viele von uns, die kommen aus sogenannten gläubigen Elternhäusern. Ich weiß, das ist zumindest eine gute Startbasis gewesen für die, die dann zum Glauben gekommen sind. Aber ein Ersatz war das für die Bekehrung auch nicht. Also selbst in einer solchen wohligen Umgebung als Christ müssen wir uns entscheiden. Wo kommen wir her? Ich komme aus Bunkeholen, ja. Ich sag's noch einmal. Und es war eine Gegend, es gab viele christliche Einrichtungen, Kirche, Versammlung, war alles da. Aber so richtig den Weg mit Jesus zu gehen, war mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin zwar aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, aber die Entscheidung für Jesus habe ich ein paar Mal getroffen. Das erste Mal war es so, dass ich habe es an anderer Stelle auch schon mal erzählt, dass ich nicht mitgehen wollte zu einer Evangelisation von anderen Schulte, die in Gelsenkirchen stattfand. Und meine Eltern gingen dahin und ich hatte irgendwelche Ausreden, ich wollte nicht. Und dann, wie das so war, ich war ein kleiner Junge, ich glaube 10 Jahre alt oder 11. Es gab ein fürchterliches Gewitter und ich habe Schiss vor Gewittern. Also damit könnt ihr mich jagen. Also Gewitter ist so eine Sache. Auf jeden Fall gab es ein fürchterliches Gewitter und ich saß unterm Küchentisch. Und habe gebetet und habe in dem Augenblick mich bekehrt. So habe ich es empfunden. Das war dann natürlich eine Zeit lang hielt das an, aber das war noch nicht die richtige Erfüllung, wie ich fand. Ich war ja aus Angst hatte ich mich bekehrt, aber ich hatte mich bekehrt. Ich habe Gott gesagt, dass ich ihn anerkenne, dass ich Jesus anerkenne, dass ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Also es war schon eine Bekehrung. Dann gab es später eine Zeit, in der war ich dann so ein bisschen abgerutscht, war nicht mehr voll dabei. Aber dann kam die Jugendstunde und auch da konnten wir wieder, Doris war unsere Jugendleiterin, kann ich bei der Gelegenheit ja auch mal sagen, Dankeschön Doris, unsere Jugendleiterin, und da haben wir Jesus wieder neu kennengelernt. Und ich habe dort gemerkt, die Angst, nicht verloren zu gehen, oder die Angst verloren zu gehen, war schon ein Antrieb für mich, mich zu verändern, mein Leben zu verändern. Aber was ich dann erlebt habe, war, dass ich die Liebe Jesus kennengelernt habe. Und das war viel mehr als das, was ich als Angst empfunden habe. Die Liebe Jesu, dass er sich mir entgegengestellt hat und gesagt hat, ich starb für dich. Ich nahm das alles für dich auf mich. Das, was wir eben gehört haben mit dem verlorenen Sohn, es ist eben die einzige Stelle, in der Gott läuft, in der Bibel. Er läuft auf mich zu. Er läuft nicht weg von mir, weil ich mich getrennt habe von ihm oder weil ich ihn nicht so wissen will, sondern er läuft auf mich zu. Und wir wissen beim verlorenen Sohn, wie er empfangen worden ist und wie gefeiert wurde. Das war eben dann bei mir die zweite Bekehrung. Und da habe ich dann mit jemandem gebetet aus der Versammlung und das halte ich fest bis heute. Den Tag weiß ich nicht, das halte ich auch persönlich nicht für so wichtig. Ich weiß nur, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wo ich herkomme, aus der Welt, in der Jesus keine Rolle spielt. Ich weiß, wo ich hingegangen bin, in seine Obhut und in sein Einzugsgebiet sozusagen, Dort will ich mich auch aufhalten, auch wenn ich das manchmal nicht so deutlich zeigen kann. Das Volk kam aus der Gefangenschaft in Ägypten. Das Volk hatte da viel leiden müssen und selbst jetzt, wo sie so gelitten haben, kamen sie eben nicht ans Ziel an, sondern sie waren vor dem Ziel stehen geblieben und gingen umher. Und jetzt beginnt, meine ich, der Segen Gottes, dass er jetzt mit Josua quasi einen Neuanfang bringt und jetzt versucht mit ihm, das Volk in das wahre Land Kanaan hineinzuführen. Hier sind so, wenn man das jetzt so betrachtet, dann hat ja Gott so genau beschrieben, wo sie werden, sein werden, also wo das Land sein wird und wie groß das Land sein wird. Vom Libanon bis zum großen Strom, zum Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter, also es ist ein Riesengebiet, das heute noch gar nicht voll erschlossen ist von durch die Juden, sondern deren Erschließung noch bevorsteht. Aus diesem Gebiet kommt es. Die Frage ist, wie wir uns Segen vorstellen. Also ich habe mal gesagt Segen, ich habe es aufgeschrieben, was Segen eigentlich sein soll oder was Segen für mich ist. Jetzt will ich mich daran halten, was ich hier geschrieben habe. Ich habe Segen definiert als die Befähigung zu leben. Die Befähigung zu leben. Wenn Segen ausgesprochen wird, dann hat das immer eine Wirkung. Also es ist nicht etwas, was für den Moment da ist, sondern es hat eine Wirkung. Gott soll in mir wirken. Gott wirkt in mir. Der Segen ist von jemand gesprochen. Etwas, was mich trägt und was mir Leben gibt, was mich befähigt zum Leben. So war das auch bei den Juden damals in der Wüste. Josua wurde angesprochen, um jetzt das Volk in das Land hineinzuführen, um dort zu leben. Befähigung zum Leben. Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, was eigentlich so die, wir haben es genannt, die Segensfelder sind im Leben eines Christen. Das ist jetzt sehr klein geschrieben, aber vielleicht kann man es doch etwas lesen. Also diese Segensfelder, das heißt, wir haben mal überlegt, wo kann denn Segen überhaupt wirken in unserem Leben? Und dann haben wir im Seniorenkreis mal festgehalten, es gibt so den Bereich der Familie, da geht es um Zufriedenheit, da geht es um Gesundheit, da geht es um, Gesundheit kommt danach, um das Miteinander in der Familie. Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Und dann sind wir hingegangen und haben in der vorletzten Spalte das Erwartete von uns eingetragen mit Ziffern, also 10 war, glaube ich, das Höchste. 10 wäre jetzt absolute Harmonie in der Familie. Kommt mal zum Tragen, aber ist doch also bei mir auch mal anders, also wenn wir ehrlich sind. Und dann daneben die Spalte haben wir eingetragen, wie das erfüllt ist, also wie wir das geschafft haben, wie das im Augenblick so aussieht. Wollen wir die nächste Folie mal machen? Dann sind wir hingegangen und haben diese Themen übertragen in sogenannte Segensfelder und gesagt, wo wirkt das jetzt eigentlich? Und wenn wir jetzt die nächste Folie nochmal sehen, noch eins weiter, da. Dann haben wir jetzt eingetragen, also die Ziffer jeweils bei fit und munter, haben wir uns unten rechts als Beispiel mal gesagt, das ist bei uns topfit. Das war die Zeit, wo wir oben im Sportplatz gelaufen sind und wo wir Jogging gemacht haben. Der Günther war auch dabei, der ist immer 2 Runden gelaufen, wenn wir eine Runde gelaufen haben. Und das war also, das war gut bei uns. So also kann man jetzt jeden einzelnen Punkt nehmen und sagen, wie sieht das in meinem Leben aus? Wo segnet Gott eigentlich mein Leben? Um einfach mal herauszubekommen, wo der Status ist meiner Familie oder meiner eigenen Person. Wo stehe ich? Wo bin ich reich gesegnet worden, aus meiner Sicht von Gott? Und wo habe ich Nachholbedarf sozusagen? Und das liegt dann meistens an mir selber. Zukunftsorientiertheit ist ein Punkt gewesen. Da geht es auch um die Frage der Endzeit und der Zeit, die danach kommt. Also wo verbringen wir die? Sind wir da sicher? Sind wir da in unserem Glauben fest, dass wir sagen, wir gehen zu Jesus hin? Jesus geht auf uns zu. Er kommt auf uns zu. Wir werden einmal bei ihm sein. Ist das sicher in meinem Leben oder habe ich da noch eine gewisse Unsicherheit? Verspüre ich da eine gewisse Unsicherheit? Das ist jetzt nur ein Beispiel und das ist auch nicht biblisch korrekt wahrscheinlich, aber das, um das ging es nicht, sondern es ging um das Deutlichmachen, einfach, wo stehe ich ganz persönlich. Das haben wir auch nicht gezeigt, also vor allen anderen gesagt, der hat das gemacht und die hat jenes gemacht, sondern das sollte jeder für sich persönlich einfach mal so tun. Wer da Interesse dran hat, dem kann ich das als Datei zur Verfügung stellen. Ja, gut so. Danke, das war's. Also wo stehen wir? Das Volk hier stand kurz vor dem Eintritt in das gelobte Land. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das ist bei Christen auch so, sie stehen kurz vor dem Eintritt in das gelobte Land. Sie haben sich einmal für ihn entschieden, also richtig und ganz fest ihm nachfolgen, da haben wir vielleicht so unsere Schwierigkeiten. Ich glaube, wir wachsen im Glauben. Dass wir haben nicht von vornherein das Maximum erreicht und können also sagen, das war's. Also als ich gläubig geworden bin, dann war das zweite Mal, wo ich dann mit jemandem gebetet hatte und ich mich dann quasi ein zweites Mal bekehrt habe, da bin ich durch die Gegend gelaufen und habe natürlich mit stolz geschwellter Brust gesagt, ich bin Christ. Aber das ließ dann auch schon so ein bisschen wieder nach. Das öffentliche Gebet, das war dann schon wieder schwieriger. Das Gespräch mit den Arbeitskollegen über den Glauben war noch schwieriger. Und das Nicht-Mitmachen von bestimmten Ritualen im Beruf war dann das Nächste. Also dann ging es eigentlich wieder so ein bisschen bergab. Den Schritt so in das Land Kanaan, der volle Segen, der deutlich wurde und dass ich daran festmachen konnte, war nicht immer so gewesen. Jetzt muss ich mal fragen, Andreas, wie lange habe ich eigentlich Zeit? Bis halb? Ich will euch nicht überfordern, also mich schon mal gar nicht. Also. Aber nur wenn du sprichst, oder? Entschuldigung, nehme ich wieder zurück. Also, es ist ja manchmal so, dass man hängen bleibt an einem Thema und das dann erläutert und von allen Seiten betrachtet. Und gerade bei diesem Text hier bin ich sehr schnell dabei, das möglicherweise zu lange werden zu lassen. Also, wo stehen wir? Das war das, was ich deutlich machen wollte. Wo stehen wir, wenn wir gläubig geworden sind? Wir stehen vor dem gelobten Land und der letzte Schritt ist vielleicht noch nicht getan. Letzter Schritt kann sein, dass ich mich einbringe in die Gemeinde, dass ich meine Gaben einbringe, dass ich mich um andere kümmere, um die ich mich vielleicht bisher nicht gekümmert habe, dass ich mich öffne Gesprächen über den Glauben, dass ich zeugnishaft lebe, dass man mir anmerkt, ich bin ein gläubiger und fröhlicher Christ. So der letzte Schritt ist möglicherweise noch nicht getan. Muss jeder selber drüber nachdenken, wo er steht. Auf der anderen Seite gibt es hier in diesem Abschnitt, wenn wir über Segen nachdenken, unheimliche Power und unheimliche Zusagen. In Vers 5, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wenn ich in Situationen hineinkomme, wo ich Angst habe, mich zu bekennen und über meinen Glauben zu sprechen, niemand soll vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wir haben einen Herrn, der ist mächtiger als alles andere in dieser Welt. Wir haben einen Herrn, der war von Anfang an dabei, als alles geschaffen wurde. Der kennt uns in- und auswendig, wir Menschen. Der weiß, wie wir handeln, wie wir denken, was wir tun, was wir lassen. Wir haben einen Herrn, der uns den Weg bereitet. Die Einzigen, die den Weg, die es, sag mal, ungerade machen oder Hemmnisse haben auf dem Weg, sind wir. Er bereitet den Weg vor uns her. Der ist manchmal nicht ganz einfach. Wir haben jetzt in unserer Gemeinde in Wetzlar zum Beispiel darüber nachgedacht, über Schicksalsschläge im Leben von Menschen. Ihr wisst, dass wir einige haben in der Familie, dass das nicht ganz reibungslos immer abgelaufen ist. Ich will da nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber es gibt eben Dinge im Leben, da fällt es uns schwer zu sagen, der Weg der Gläubigen ist gerade. Wir haben immer in der Sonderschule von dem schmalen Pfad gesprochen. Dass der auch noch Löcher hat und dass der auch noch rissig ist, hat man uns gar nicht erzählt. Und dass der manchmal auch nicht so gerade zu erkennen ist, haben wir dann später im Glauben, im Leben auch gemerkt. Aber hier, wenn der Vers hier steht, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Ich habe jetzt keinen Stift dabei, aber ich würde den rot anstreichen in meiner Bibel. So stark ist Gott, dass er sagt, alle Tage deines Lebens bin ich bei dir. Wir erkennen nicht immer den Weg genau. Wir erkennen nicht, was dann kommt und was die Folge ist. Deshalb können wir im Augenblick nie entscheiden, das ist gut für mich oder schlecht für mich. Auch traurige Gelegenheiten nutzt Gott möglicherweise für Dinge, die er wesentlich später irgendwie vorbereitet hat. Dass wir da erkennen, plötzlich Wege erkennen, das ist ja so vor Jahren oder Jahrzehnten so geformt worden, dass das überhaupt erreicht wird oder dass das überhaupt geschieht. Wir verstehen ihn nicht immer, aber wir dürfen ihm vertrauen. Und das ist doch das besondere Verhältnis, was wir auch zu ihm haben. Und dann der Satz, sei stark und mutig. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Gott steht zu seiner Aussage und zu seinen Zusagen. Gott hat sich nicht geändert, wenn irgendetwas passiert, wo wir meinen, es geht nicht so reibungslos ab, wie wir es erwartet haben. Auch dahinter steht Gott und er wird uns den Weg bereiten, wie auch immer das geschehen wird. Wir wissen es nicht genau, wir können es nur vertrauen. Und wenn da steht, stark und mutig, sei stark und mutig, wenn wir das heute allein mitnehmen, diesen Satz, sei stark und mutig, und dann in der Woche uns Dinge passieren oder uns geschehen Sachen, mit denen wir nicht rechnen, sei stark und mutig. Ich bin bei dir, alle Tage deines Lebens. Dieser Abschnitt ist im Grunde genommen, wenn das der einzige Abschnitt wäre im Alten Testament, diese 9 Verse, die ich hier gelesen habe. Das müsste uns Gläubige eigentlich so aufbauen, dass wir mit stolz geschwellter Brust rausgehen. Nichts passiert, ohne dass Gott es zulässt. Er will nicht alles haben. Also ich verstehe das so, dass uns Dinge geschehen werden, die nicht von Gott gewollt sind, aber die er zulässt. Gott will, dass wir Leben haben in Fülle. Und das sagt er dem Josua hier auch. Ich habe doch deinem Vorgänger versprochen, dass ihr das Land erobern werdet und ihr werdet es auch tun. Dann gibt es bestimmte Voraussetzungen dazu, dass gesagt wird, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsehen. Also dieses sei stark und mutig hat eine Grundlage, muss eine Grundlage haben. Das heißt, sei stark und mutig, wovon, worüber, wie denn? Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir das nachlesen, was damit gemeint ist. Das ist das Gesetz, was hier gemeint ist. Nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Wenn wir ihm treu nachfolgen wollen, dann haben wir ein Mittel, einen Vertrag mit ihm, das ist die Bibel, auf die wir uns verlassen können. Ich verstehe nicht alles, was in der Bibel ist. Und ich verstehe auch manchmal etwas ganz gut, und manchmal sagt mir der Vers überhaupt nichts mehr. Das ist einfach so. Aber ich weiß mit Sicherheit, das ist Gottes Wort. Und wenn ich mich auf ihn verlassen will, dann darf ich im Wort Gottes nachlesen und werde es da wiederfinden, was er meint. Gott spricht hier von einem Ziel am Ende, im Vers 8 am Schluss. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Das ist fast ein Satz, der könnte jetzt in der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft gesagt werden. Also, ihr werdet zum Ziel kommen und ihr werdet Erfolg haben. Wenn man es so betrachtet, dann könnte das oberflächlich irgendwas Materielles sein. Aber hier sind mir 2 Dinge wichtig. Das eine ist, dass Gott vom Ziel redet hier. Wir Menschen machen einen Fehler in aller Regel und das auch bei den Firmen, war ja als Berater tätig, in den Firmen, was wir denen geraten haben zu tun, um zu guten Ergebnissen zu kommen, war eigentlich immer zunächst mal darüber nachzudenken, was ist denn euer Ziel? Was ist denn das Ziel in meinem Leben? Ziel in meinem Leben ist nicht, in die Versammlung zu gehen oder in die freie Gemeinde zu gehen oder sonst was zu machen, sondern das Ziel in meinem Leben ist, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen und möglichst seinem Werk entsprechend mich zu verhalten. Wie ich das mache, wie das geschieht, das sind die sogenannten Lösungen. Also ein Ziel ist, ich sag mal, den Fremdenverkehr hier in Bischofen zu forcieren und dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute hier an den See kommen. Das ist das Ziel. Die Lösung, oder es gibt immer mehrere Lösungen, wie man da hinkommt. Gott gibt dir das Ziel vor. Derjenige, der das Sagen hat, der gibt das Ziel vor. Wie wir das gestalten in unserem Leben, das bleibt uns überlassen. wir wollen natürlich das nach dem Wort Gottes uns ausrichten, aber dafür müssen wir es auch kennen und lesen. Das heißt also, dass wir nicht an dem Ziel herumdoktern, sondern dass wir an der Lösung arbeiten sollten. Und hier in diesem Fall ist es das Ziel, in das gelobte Land zu gelangen. Gott denkt hier mit vor, also diesen Satz oder diese Ausführung, die ich jetzt gemacht habe, die hält nicht immer stand für allen Betrachtungen. So hat ja Gott zum Beispiel eine Lösung parat, dass der Jordan sich öffnet und die da durchmarschieren. Ich weiß nicht, was Josua und seine Leute, die das sagen haben, an Lösungen vorgedacht haben oder sich vorgestellt haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, wo gibt's denn hier die Furcht, wo ich da durchgehen kann oder wo können wir den Jordan umgehen oder was auch immer. Also Gott ist so einfallsreich, dass er auch super Lösungen anbietet. Wer hätte das gedacht, dass die Mauern von Jericho zusammenfahren, wenn da ringsherum marschiert wird? Also ich habe noch nicht gehört, dass das jemals passiert ist. Also Gott macht eigentlich beides. Aber wichtig ist, dass er uns die Freiheit lässt, mitzugestalten. Dass wir uns auch in dieser Verantwortung stellen. Wir haben in unserer Gemeinde sehr viele Beter und Beterinnen. Schuldig, dass ich mal stoppe. Ich überlege gerade, ob man das gendern kann, weil das ja heute so modern ist. Beterinnen und Beter. Also ich mache das nicht, sondern ich meine das ganz ernst. Also die Beter bei uns, ob weiblich oder männlich, die sind sehr gottvertrauend. Wir haben da Leute, die sagen, also jetzt bei dem Wetter, das ist jetzt lange genug heiß gewesen, jetzt bete ich mal für Regen. Das machen die auch, beten für Regen. Also ganz einfach still und einfach glauben und das dann auch so tun. Das heißt also, da wird gebetet und er hat die Verbindung zu Gott ist da und die geben auch keine Lösung vor eigentlich, sondern das Ziel ist, dass der Natur gut geht, dass es uns gut geht. Und wie das dann passiert, ob der Regen jetzt kommt, plötzlich kommt, ob er langsam kommt, also mit wenig Wassermengen und so weiter, mit Gewitter oder ohne, überlassen sie Gott. Aber beten dafür kann ich. Und hier war die Lösung eben gewesen, durch den Jordan zu marschieren. Und ich möchte auf den letzten Satz eingehen, weil der mich begleitet seit meiner Jugend an. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Nochmal diese Bestätigung der 9 Verse sozusagen. Wenn ich dich segne, dann heißt das, ich bin bei dir. Wenn ich dich segne, dann heißt das, ich gebe dir die Kraft für den Tag, ich gebe dir die Kraft für die Zeit, die vor dir liegt. Wenn ich dich segne, dann gebe ich dich vielleicht in eine Gemeinschaft hinein, wie diese Versammlung hier, in der ich mich wohlfühlen kann, in der ich meinen Glauben leben kann und am Glauben auch wachsen kann. Wenn ich dich segne, dann heißt das eben, dass es nach vorne geht. Und Gott segnet ja in einer Form, die man als vorlaufende Gnade sozusagen bezeichnen könnte. Gott weiß, was kommt und er weiß, was mit uns geschieht. Und wenn er sagt, ich habe euch das Land gegeben, dann ist das hier an dieser Stelle deutlich zu merken, Gott ist eigentlich schon im Land drin. Gott ist eigentlich schon in der Umsetzung drin. Die haben es noch nicht getan, aber Gott weiß, das wird geschehen. Und so wird das in unserem Leben auch immer wieder sein, dass wir merken, Gott kümmert sich um mich, Gott segnet mich. Und der Segen ist das, was ich eben gesagt habe, die Befähigung zu leben. Die Befähigung zu leben. Und zum Abschluss würde ich ganz gerne auch einen Segen sprechen. Ich suche mir immer neue Verse eigentlich aus oder formuliere die auch selber. Ich habe hier einen Liedvers gefunden oder ein Lied gefunden, das drückt das noch einmal ganz deutlich aus. Auch das in dem Gesamtzusammenhang, so wie wir es hier jetzt gelesen haben, ohne dass das Wort Segen hier auftaucht, es handelt sich um Segen. Die Zuwendung Gottes, ich werde dich in das Land hineinführen, ich werde bei dir sein, sei stark und mutig, ist ja das, was er von uns verlangt. Sei stark und mutig. Er sagt nicht, Jesus ist stark und mutig gewesen für dich, sondern er sagt, sei stark und mutig. Also das ist unser Beitrag, Vertrauen zu haben gegenüber Gott. Und darum geht es auch im Segen, dass wir uns vertrauensvoll ihm zuwenden und ihn wirken lassen in uns. Wir wollen dienen, Herr, wir wollen danken. Lass uns dabei auf den Meister sehen. Du sagst es selbst, du bist ein Arzt der Kranken. Lass Heil und Heilung auch an uns geschehen. Wir wollen dienen, Herr. Herr, wir wollen danken. Schenk du uns dazu deinen Heiligen Geist. Mit Mut und Liebe fülle die Gedanken, dass unser ganzes Sein dich höchster preist. Wir wollen dienen, Herr, wir wollen danken. Wir wissen um die Nöte dieser Welt. Wir sind nicht tapfer, die Gefühle schwanken. Uns tröstet nur, dass deine Hand uns hält. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.